Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2, willkommen zu Kontext mit Hans-Jörg Schulz am Mikrofon. Russland ist heute unser Thema. Russland, das am Sonntag einen neuen Präsidenten wählt. Unser heutiger Russland-Experte ist Alexander Rahr, Programmdirektor in der Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, Ehrenprofessor in Moskau, Putin-Biograf und Autor des soeben erschienenen Buches »Russland gibt Gas, die Rückkehr einer Weltmacht«. Herr Rahr, was fasziniert Sie so an Russland?
Russland verändert sich seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit Riesenschritten. Es ist widersprüchlich, es ist lebendig, es ist dynamisch, es ist jung. Ich finde, dass Russland es in der Tat unter Putin geschafft hat, innerhalb von 8 Jahren wieder die Rolle einer Großmacht zu übernehmen. Jetzt müssen wir uns natürlich diese Situation genauer anschauen und Russland entweder als Freund, als Partner oder als Rivale und Feind identifizieren. Das ist Sache der Politiker, der Vertreter der Wirtschaft, der Journalisten natürlich. Aber ich habe mich mit diesem Buch »Russland gibt Gas« vorgewagt und versucht, das neue Russland, das sich so zu dem Russland der 90er Jahre unterscheidet, einmal dem westlichen Publikum vorzustellen.
Dieses neue Russland begegnet uns ja seit einigen Jahren, auch zum Beispiel in der Schweiz. Das ist faszinierend und irritierend zugleich, die vielen sehr reichen, ja superreichen Menschen, die wir in St. Moritz oder in Gstaad oder auch in Genf antreffen. Russland ist jetzt gerade mal 17 Jahre alt nach dem Ende der Sowjetunion. Wie konnte es denn kommen, dass doch so relativ viele Menschen so schnell so reich geworden sind?
Russland ist ein Land der Extreme. Genauso wie man eine Ideologie des Marxismus, die in anderen Teilen der Welt kaum praktiziert werden konnte, in Russland eingeführt hat und daraus ein rotes Weltimperium geschaffen hat, will man jetzt die eigentlich in der ganzen Welt praktizierte kapitalistische Idee auf ein ganz anderes Niveau heben. Russland ist kapitalistischer als der Westen. Russland versucht aber, die westlichen Kapitalisten zu überholen. Die russischen Neureichen mögen den Prunk, sie wollen geachtet, respektiert werden. Das hat viel damit zu tun, dass die meisten dieser Neureichen vor 10 oder 20 Jahren wirklich niemande waren und keine Chancen hatten, sich irgendwie zu profilieren und auch nicht den Gedanken daran hatten, dass sie dort stehen würden und sich das alles hätten leisten können, was sie sich heute leisten können. Russland hat ein freundliches Gesicht, Russland hat ein hässliches Gesicht. Russland ist ein ambivalentes Land, das sofort fasziniert, aber auch abstößt. Wir müssen uns allerdings mit diesem Russland befassen. Wir können uns das nicht aussuchen, aber im Moment präsentiert es uns mit mehreren Gesichtern. Und jeder sieht natürlich in Russland das Gesicht, was er vielleicht am ehesten sehen möchte. Aber die Vielfalt Russlands ist auf der anderen Seite auch für die Weltgemeinschaft, denke ich, ein Gewinn.
Das Gas ist nun der wichtigste Motor für den Aufstieg Russlands. Russland hat die größten Gasreserven der Welt, also ist das Gas das Triebwerk, wenn man so will, der Wirtschaft. Der Name Gazprom, dieses gigantische Energiekartell, steht für eine Energiesupermacht. Sie waren, Herr Rahr, kürzlich im Allerheiligsten dieser Supermacht im Stabsquartier von Gazprom in Moskau. Was ist denn die Politik, was ist die Strategie dieses Unternehmens?
Darüber rätseln heute westliche Politiker und ich denke auch viele Russen. Ist Gazprom das eigentliche Außenministerium der neuen Energiesupermacht Russland? Fragezeichen. Oder ist es nur legitim, dass Russland natürlich die Instrumente, die es jetzt in der Hand hat, nämlich Öl und Gas, dafür nutzt, um über die Integration in die Weltwirtschaft hier Punkte zu sammeln und sich wieder aufzurichten entlang dieser Instrumente zu einer Großmacht. Meine Meinung ist, Russland wird mit Gas und Öl die Weltgemeinschaft nicht dominieren können, weil Russland natürlich auch von den Konsummärkten, von den Konsumländern, von uns abhängig ist. Wir werden ja das russische Gas kaufen oder nicht kaufen. Wir haben übrigens auch alle Alternativen. Die Europäer können, wenn es hart auf hart kommt, ihre Energieressourcen, auch Gas, von woanders beziehen. Also die Abhängigkeiten von russischem Gas sind überzogen und die gesamte Energieversorgungspolitik ist, denke ich, im Westen sehr politisiert. Aber was die Gazprom-Strategie angeht, zunächst einmal versucht Gazprom zusammen mit dem russischen Staat die Interessen, langfristige Interessen Russlands zu definieren. Natürlich expandiert Gazprom mit Unterstützung des russischen Staates nach Lateinamerika, nach Afrika, in andere Teile der Welt, wo es noch nicht ansässig war, aber das tun andere große Konzerne auch. Gazproms Problem ist, dass Gazprom nicht transparent ist. Das wird Jahre dauern, bis hier die notwendigen Reformen durchgeführt worden sind. Warten wir ab. Ich schätze, dass Gazprom sich in den nächsten Jahren viel zivilisierter zeigt als in den Jahren jetzt, wo es zunächst einmal als jugendlicher Akteur auf der weltpolitischen Ebene zunächst mal seine Muskeln spielen ließ. Man hat aber auch erkannt, dass man mit einer Gewaltstrategie, mit einer Dominanz oder mit der Einschüchterung von anderen eigentlich in der freien Marktwirtschaft nicht allzu viel gewinnen kann.
Also die Ängste, die es im Westen gibt, der Westen als sehr energiehungrig mit seiner Industrie und auch in den privaten Haushalten, die Ängste, dass wir uns irgendwo abhängig machen könnten von Russland, die sind völlig übertrieben.
Sie sind nicht völlig übertrieben, aber sie sind übertrieben. Schauen wir uns doch die Situation an. Sicherlich beziehen wir heute in Deutschland 40% unseres Gases aus Russland. Insgesamt bekommt die Europäische Union ein Viertel ihres Gases. Aber noch wird es in den nächsten 20 Jahren genug Gas in Norwegen geben, das neben Russland unser zweiter Hauptversorger ist. Wir haben vor unserer Haustür ein Land wie Algerien mit riesigen Gasvorkommen. Wir können, wenn wir wollen, die notwendigen Pipelines auch aus Nordafrika nach Europa legen. Bisher haben wir das nicht getan, weil wir eben ein sehr gutes Verhältnis zu Russland hatten, das übrigens noch herrührt bis in die 70er Jahre, als Russland noch die alte Sowjetunion gewesen ist, wo es trotzdem diesen Gashandel gegeben hat. Wandel durch Verflechtung war das Codewort der Jahre. Man hat versucht, auch über Wirtschaftspolitik Einfluss auf Russland zu nehmen, und Russland hat über diese Politik ihren Staatshaushalt aufgebessert. Ich wiederhole nochmal, das ganze Gasgeschäft, die ganze Gaspolitik, über die wir heute reden, ist heute sehr politisiert. Viele alte Stereotype aus dem Kalten Krieg sind wieder zum Vorschein erweckt worden. Wo wir früher über Raketen sprachen oder vor Raketen Angst haben, sprechen wir jetzt mit derselben Angst vor den russischen Instrumentarien Öl und Gas und betrachten sie als Waffe.
Wie sieht es denn in die andere Richtung aus, nach Asien? Da hat ja Russland natürlich auch konkrete Interessen. Im eigenen Bereich, im asiatischen Teil Russlands, sind noch ungeheure Energievorkommen, die noch gar nicht richtig erschlossen sind. Also wie ist die Politik Russlands, was den Gashandel angeht, zum Beispiel gegenüber in großen Mächten wie China oder Indien?
Im Westen glaubt man, dass Russland eigentlich in seiner gaspolitischen Orientierung auf die Europäische Union fokussiert ist und keine Alternativen hat. Dem widerspreche ich. Kurzfristig ist das so. Die nächsten 10, 15, 20 Jahre wird Russland mit der Europäischen Union den größten Konsumabnehmer für sein Gas haben. Aber in den nächsten 15, 20, 30 Jahren wird sich, denke ich, hier eine Verschiebung abzeichnen. Russland legt in Windeseile in einem großen Tempo die notwendigen Gas- und Ölpipelines jetzt aus Sibirien nach China, aber nicht nur nach China, sondern auch nach Korea und nach Japan. Man wird also auch eine Energieallianz mit Asien jetzt installieren. Und daran gibt es ja nichts zu deuteln. Es ist ja nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, Russland sieht, dass es mit vielen asiatischen Ländern eine bessere Interessenspolitik im Energiegeschäft betreiben kann als mit den Europäern, die eher eine werteorientierte Politik immer gegenüber Russland vertreten und auch die Energiepolitik meistens darunter fällt. Russland hat die ostsibirischen Energieträger noch nicht aus der Erde herausgeholt. Sie liegen in Asien, weiter von Europa entfernt. Natürlich werden sie, wenn sie einmal gefördert werden, eher Asien zugutekommen als den Europäern. Die bange Frage, die jetzt im großen Zusammenhang uns auch alle beschäftigt, ist: Reicht überhaupt Russland das Gas, um sowohl Europa als auch Asien zu versorgen? Das ist eigentlich die Frage, die uns stutzig und nervös machen sollte, und nicht die Frage, ob Russland jetzt Gas und Öl als Druckmittel gegenüber uns verwendet.
Etwas anderes, was uns nervös gemacht hat, um das Wort aufzunehmen, ist ja das russische Säbelrasseln, ist auch die Rüstung. Sie beschreiben in Ihrem Buch die Rüstung quasi so als zweiten Motor für den Aufschwung, den Russland genommen hat in letzter Zeit. In welche Richtung geht denn die Rüstung Russlands?
Was Rüstung angeht, meine ich, dass wir hier auch nicht die alten Ängste schüren sollten. Russlands Militärbudget ist 100-mal kleiner als der amerikanische. Die NATO steht praktisch an den Grenzen Russlands, ist mitten fast drin im postsowjetischen Raum. Russland ist für uns kein Feind. Russland ist keine Bedrohung für uns. Wir haben Probleme, mit den Russen eine Partnerschaft einzugehen aufgrund der verschiedenen Wertevorstellungen. Wir haben jetzt eine Situation, wo Russland versucht, nationale Interessen, anders als in den 90er Jahren, wieder in den Vordergrund zu stellen. Das irritiert uns, das stört uns, weil wir mit Russland eigentlich so auf der weltpolitischen Ebene nicht mehr gerechnet haben. Wir müssen uns auch jetzt langsam wieder im Klaren sein, dass aber die Welt jetzt auch anders sich entwickeln wird und anders als in den 90er Jahren Länder wie Russland natürlich eine größere Rolle auf der weltpolitischen Ebene spielen werden müssen. Wir werden uns wieder zusammenraufen oder die Politik wird sich einrenken. Ich habe keine Angst vor einer russischen Hochrüstung, die wird es ganz sicherlich nicht geben. Russland hat das Triebwerk Rüstung oder Militärrüstung angeworfen, nicht um neue Waffensysteme für sich zu entwickeln, sondern um die alten Rüstungsmärkte zurückzuerobern, sprich ganz kapitalistisch, um Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen mit dem, mit was Russland eben neben Öl und Gas noch Geld verdienen kann, nämlich mit seiner Militärrüstung.
Also eine Rückkehr zu einer Art Kalten Krieg halten Sie für ausgeschlossen?
Geschichte wiederholt sich nicht. Wir werden keinen Kalten Krieg in Bezug auf Russland haben. Wir werden wahrscheinlich wieder eine zweigeteilte Welt haben, aber nicht mit Europa und einem Staat wie Russland auf der anderen Seite, sondern wir werden eher die Herausforderung eines immer aggressiver werdenden islamischen Extremismus, denke ich, hier irgendwie konterkutieren müssen. Und da brauchen wir Russland eher als Partner als Gegner.
Am Sonntag können 109 Millionen wahlberechtigte Russen einen neuen Präsidenten wählen. Wir reden heute über Russland. Zu Gast in Kontext ist der Russland-Experte Alexander Rahr. Wladimir Putin darf nun nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten als Präsident. Mit ihm tritt nach 8 Jahren ein Präsident ab, der zuletzt im Volk ungeheuer populär war. Michail Gorbatschow hat über Putin gesagt, dass er das Land wieder aus dem Chaos herausgeführt hat, das unter Jelzin noch herrschte. Herr Rahr, hat Putin vor allem den Russinnen und Russen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion so etwas wie ein Selbstwertgefühl wiedergegeben?
Ja, völlig richtig. Das ist der Schlüssel zu seinem Erfolg. Nach allen Umfragen, die in Russland jetzt publiziert werden, bedeutet die Rückkehr Russlands auf die weltpolitische Ebene als Großmacht und nicht mehr als Juniorpartner des Westens einen großen Erfolg in den Augen der Russen. Und die Mehrheit der Russen dankt Putin nicht nur für die Stabilitätspolitik im Innern, sondern, wie sich viele Russen ausdrücken, dafür, dass Putin Russland wieder eine Würde in der Außenpolitik zurückgegeben hat. Natürlich gerät dadurch Russland in Konflikte mit dem Westen, weil es jetzt für Russland sehr wichtig ist, verlorenes Terrain, ich rede nicht über Territorien, aber Tagesordnungen, Aspekte, Punkte, die strittig waren in den 90er Jahren, hier wieder zurückzugewinnen oder dem Westen Paroli zu bieten. Russland fordert für sich natürlich größeres Mitspracherecht, auch im Aufbau eines künftigen Europa. Die EU ist nicht bereit, Russland das zuzugestehen, deshalb die ganzen Konflikte. Aber in den Augen der Russen hat Putin dem Land all das gegeben, von was viele Menschen eigentlich jahrelang geträumt haben. Und man muss eines wirklich sagen, noch nie haben Russen in ihrer gesamten Geschichte so gut gelebt wie heute unter Putin. Nicht alle natürlich. Aber ich würde sagen, von den 140 Millionen Russen lebt die Hälfte der Russen besser als jemals zuvor. Und die Armutsgrenze liegt natürlich weiterhin bei 20 Millionen Russen. Das ist viel zu viel. Das ist eine Katastrophe für dieses Land. Natürlich wird das noch dazu führen, dass möglicherweise soziale Konflikte schon in nächster Zukunft auftauchen würden. Aber nichtsdestotrotz, in den letzten 8 Jahren ist so viel verbessert worden, eigentlich, was jetzt angesichts dessen, was wir 1998, 99 in Russland vorgefunden haben, fast schon wie ein Wunder wirkt.
Ich habe bei Ihnen etwas gelesen, was mich sehr fasziniert hat, nämlich, dass Putin von Alexander Solzhenitsyn sehr beeindruckt ist und dass er auch diesen mittlerweile ja nun 80-jährigen Literaturnobelpreisträger sehr hervorhebt, wenn es um das nationale Russlandbild geht. Kennen Sie dieses Russlandbild von Solzhenitsyn? Wie sieht das aus?
Solzhenitsyn ist in der Tat zu einem Berater Putins geworden, aber ungewollt. Es war eher so, dass Putin zu Solzhenitsyn auf seine Datscha mehrmals hingefahren ist, um mit dem jetzt schon sehr alten Schriftsteller und Nobelpreisträger über die Gegenwart und die Zukunft Russlands zu sprechen. Solzhenitsyn hat natürlich sein eigenes Russlandbild. Er war ja immer davon ausgegangen, dass das Wichtigste für die Zukunft Russlands eigentlich der Erhalt einer russischen orthodoxen traditionellen Identität ist, aber im Rahmen eines gemeinsamen Europa. Solzhenitsyn hat die ehemaligen kommunistischen Machthaber natürlich scharf kritisiert und die kommunistische totalitäre Ideologie verteufelt. Deshalb ist er ja auch ausgebürgert worden. Aber hat gleichzeitig immer wieder dazu aufgerufen, den russischen Staatsverband, Russland als Nation oder Russland als Staat zu erhalten. Anders als Andrei Sacharow und die Dissidenten der 70er Jahre, die immer wieder gesagt haben, das Wichtigste für einen Russen ist Freiheit. Egal, ob durch die Erringung dieser Freiheit möglicherweise das russische Imperium völlig auseinanderbricht. Wichtig ist zunächst mal, die Leute zu befreien, und was danach kommt, wird man dann sehen. Alles ist besser als dieser unfreie Totalitarismus, unter dem die Russen damals gelebt haben. Und Solzhenitsyn hat hier differenziert. Wie gesagt, ideologisch war er natürlich auch auf der Seite derjenigen, die Freiheit für sein Land und sein Volk wollten. Aber ihm ging es darum, um auch den Staat zu stärken. Und in dieser Frage hat er Putin in den letzten 8 Jahren vehement unterstützt.
Putin hat diesen wirtschaftlichen Aufbau, der so erfolgreich war in den letzten Jahren, vorangetrieben auf Kosten der Demokratie. Er hat die Medien an die lange Leine gelegt, er hat die Versammlungsfreiheit eingeschränkt und bei Wahlen die Opposition quasi ausgeschaltet oder es ihr sehr schwer gemacht. Wäre denn dieser Aufbau nicht auch mit mehr Demokratie möglich gewesen?
Ja gut, aus westlicher Sicht sieht es natürlich genauso aus, wie Sie das gesagt haben, und es ist schwer dagegen zu argumentieren. Was ich immer versuche, ist zu zeigen, dass die Entwicklung in Russland ein bisschen komplizierter ist als das Schwarz-Weiß-Denken, das uns allen natürlich im Westen anhängt, wenn wir über Russland sprechen. Weil wir ja in Russland eine Kehrtwendung gesehen haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Ein demokratisches Russland hat es ja gegeben. Nun muss man sagen, dass Putin die Demokraten an sich nicht ausgeschaltet hat. Sicherlich hat er ihnen die Möglichkeiten genommen, so wie sie das in den 90er Jahren gemacht haben, als sie übrigens in der Regierung waren, ihre Ansichten nach außen hin so zu vertreten, wie es eigentlich im demokratischen System möglich gewesen wäre. Andererseits muss man sagen, haben sich die liberalen Kräfte selber entzweit. Sie konnten sich nicht auf eine Führungsfigur einigen und haben sich in den letzten Jahren mehr selbst bekriegt, als dass sie sich zusammen gegen Putin organisiert hätten. Dann muss man sagen, und das ist im Westen immer sehr schwierig hier zu erklären, dass in der russischen Gesellschaft, in wirklich breiten Kreisen der russischen Gesellschaft, das Wort Demokratie, liberales westliches System zu Schimpfwörtern geworden sind. Die meisten Russen haben Demokratie als Schande für ihr Land erlebt, als doppelten Zusammenbruch der Wirtschaft in den 90er Jahren. Sie haben in dem sogenannten Demokraten Jelzin eigentlich nur den Saufbold entdecken können. Sie haben auch vom Westen eigentlich nichts Positives gespürt. Als in den 90er Jahren wirklich Russland in Problemen steckte, kam der Westen nur mit neuen Krediten und hat eigentlich nicht Russland so unter die Arme gegriffen, wie die Amerikaner den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke, wir haben auch zu wenig gemacht. Im Gegenteil, die NATO wurde just in dem Moment an die russischen Grenzen zum ersten Mal ausgeweitet, als im Kreml die liberalsten Politiker der russischen Geschichte saßen. Nemtsov und Chubais, die Politiker, die heute die Ikonen der russischen Demokratie sind. Also wir haben auch hier viel dazu beigetragen, dass es zu diesen Konflikten gekommen ist wie jetzt. Putin hat völlig überzogen, das denke ich auch. Er hätte seine Ordnungspolitik oder seine Konsolidierungspolitik auch mit anderen Mitteln betreiben können. Sein großer Fehler war es gewesen, aus meiner Sicht, dass er sich 8 Jahre lang praktisch fast ausschließlich in dieser Ordnungspolitik auf die Geheimdienstlobbys gestützt hat, die von ihrer Mentalität eigentlich überhaupt nicht demokratisch oder liberal denken konnten. Aber er hat, ich will nicht zu sehr vorauseilen jetzt in der Interpretation der nächsten Geschehnisse, aber er hat ja zum Schluss auf die reagiert, ist auf die Bremse getreten, hat die Siloviki ausgesperrt. die Selowiki, die Geheimdienstfraktion von der Nachfolgeregelung und hat mit Dmitri Medvedev eigentlich den demokratischen, den liberalsten, möglichsten aller Kandidaten, die es im Umfeld des Kreml gab, zu seinem Nachfolger erkoren, der jetzt natürlich am 2. März gewählt werden muss. Übrigens, man wird sich wundern, wie viele liberale und demokratische Kräfte diesem Medvedev für die Unterstützung geben werden.
Wie ist er denn selber, Medvedev? Er ist ja erstaunlich jung, 42 erst. Das ist für die russische Politik sowieso sehr jung, noch jünger als Putin damals war. Und er kommt zwar auch aus St. Petersburg, aber mal nicht aus der KGB-Clique. Sie haben es schon erwähnt, er gilt als Liberaler, auch als Wirtschaftsliberaler. Ist denn damit zu rechnen, dass er mehr Sinn für das hat, was wir bei uns als demokratische Werte ansehen?
Ja, obwohl es auch natürlich in gewissen Punkten zu Konflikten mit dem Westen kommen wird, weil Medvedev steht nicht für eine Politik der russischen Juniorpartnerschaft unter einer Führungsmacht USA oder Europäischen Union. Natürlich wird er sich auch gegen die NATO-Osterweiterung stellen. Natürlich wird er auf die Raketenabwehrsysteme in Polen und Tschechien weiterhin schimpfen. Natürlich wird er das Kosovo nicht von heute auf morgen anerkennen. Und natürlich wird er die atomare Zusammenarbeit mit dem Iran nicht abgeben. Das alles wird fortgeführt. Aber der Ton wird sich ändern. Medvedev kommt aus einer Generation, er ist 42 Jahre alt, von Russen, die mit dem Kommunismus nun wirklich nichts mehr zu tun haben und zu tun haben wollen. Ich sage voraus, dass in den ersten Jahren seiner Amtszeit das Lenin wahrscheinlich aus dem Mausoleum Roten Platz endlich entfernt wird und gebührend auf einem der russischen Friedhöfe beerdigt wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Michail Khodorkovsky amnestiert wird und aus dem Konzentrationslager an der Grenze zu China freigelassen wird. Allerdings wird er sich verpflichten müssen, nicht mehr Politik in Russland zu betreiben. Also mit Medvedev werden neue Töne kommen und er wird sich ja vor allen Dingen auf den jungen Mittelstand, der jetzt dynamisch nach vorne eilenden Russen stützen, die das neue Russland aufbauen werden, mit ihm zusammen, nicht in der Art und Weise, wie das die Geheimdienste machen wollten, in Abschottung zum Westen, sondern schon auf den Westen zugehend. Allerdings betone ich nochmal, schon mit nationalen Interessen Russlands vor Augen. Russland ist ein aufgerichtetes, ein selbstbewussteres, ein reicheres Land. Das ist natürlich arrogant und da wird sich unter Medvedev nichts ändern. Prönt sich in die große Weltwirtschaft, auch wenn es notwendig ist, einkaufen zu können.
Medvedev ist ja schon auch äußerlich der ganz andere Typ, also sehr sportlich und Wodka-Runden sind verpönt. Wir haben immer noch dieses Klischee von den russischen Politikern, die da früher bei Wodka zusammensaßen. Die Leute gehen jetzt eher ins Fitnesscenter. Das ist also wirklich auch äußerlich eine andere Generation. Jetzt wird Russland im nächsten Jahr, 91 brach die Sowjetunion zusammen, wird Russland 18 Jahre alt. Und es ist noch nicht lange her, dass dieses Russland sehr stark am Tropf des Westens hing und mittlerweile strotzt es nur so vor Selbstbewusstsein. Was haben wir denn in den nächsten Jahren von einem volljährigen Russland zu erwarten?
Ein volljähriges Russland wird natürlich eine gewisse Reife bekommen und wird, denke ich, auch verstehen, dass es nicht seine neue Stärke arrogant nach außen hin tragen muss. Viele der Konflikte, auf die sich Russland eingelassen hat, sind einfach nicht zu gewinnen und man wird es nur in Zusammenarbeit mit dem Westen durch ein Zugehen auch auf westliche Interessen begleichen können. Russland braucht die Europäische Union als Modernisierungspartner. Das, denke ich, wird auch Russland erkennen und wird sich also nicht zu sehr in Konflikte mit dem Westen verwickeln. Aber die Probleme, die richtigen Hausaufgaben müssen in der Innenpolitik gemacht werden. Und auch da muss ein reifes, junges Russland, das 18 wird, dann mal 20 wird, mal 23 Jahre alt wird, nicht nur an sich denken. Dabei meine ich die Herrschaftsschicht und die neureichen Russen. Sondern man wird natürlich die großen angehäuften Reichtümer oben mit den Menschen unten teilen müssen. Ich schätze, dass unter Medvedev wir es möglicherweise mit dem Aufbau einer starken sozialdemokratischen Partei auf der Grundlage der alten Kommunisten wie in den mittelosteuropäischen Ländern zu tun haben werden. Ich schätze, dass unter Medvedev natürlich sehr viel für den Mittelstand getan werden wird und getan werden wird müssen, weil er auch zum Motor einer wirklichen Wirtschaftskonjunktur in Russland werden muss. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Preise für Öl und Gas immer oder ewig so hoch auf der Ebene bleiben werden wie bisher, wie jetzt. Also wird sich Russland auch auf die neuen Gegebenheiten umstellen können. Und Ich finde, von all den möglichen Kandidaten, die aufgestellt waren, theoretisch aufgestellt waren, ist Medvedev der am modernsten denkendste, vielleicht auch am pragmatisch handelndste, sodass man eigentlich schon Optimismus verspüren kann in Bezug dessen, was mit diesem neuen Russland machbar ist. Also auf jeden Fall wird ein 20-jähriges oder ein 25-jähriges Russland bei uns zivilisierter aufgenommen werden als jetzt möglicherweise der 16- oder 17-jährige Rüppel.
Vielen Dank für diese Einschätzung über Russland, Alexander Rahr. Diese Kontextausgabe von Hans-Jörg Schulz stellen wir unter www.drs2ch ins Internet. Und morgen meldet sich die Kontextredaktion mit dem Sachbuchtrio, in dem wir unter anderem noch einmal intensiv auf Alexander Rahrs Buch »Russland gibt Gas« eingehen.